und herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coaching-Markt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Ja, moin moin aus Hamburg an unsere lieben Zuhörenden, vielleicht an diejenigen, die schon öfter reingeschalten haben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch dieser Folge lauschen wollt. Und an diejenigen, die das erste Mal zuhören, herzlich willkommen. Und natürlich ein herzliches Moin Moin oder guten Mittag, wie du wahrscheinlich jetzt sagen würdest, an meine Kollegin Stefanie Gregor. Ich habe schon wieder vergessen, aus welcher Region du kommst. Ich weiß, dass es nicht die norddeutsche Region ist, aber da wirst du bestimmt gleich mehr zu erzählen. Liebe Stefanie, schön, dass du hier bist.
Ja, danke Sandra. Danke, dass ich da sein darf. Ich komme aus Stuttgart, bei Stuttgart. Mhm. Ich glaube, man würde jetzt hier sagen Mahlzeit, aber ich mag diesen Dialekt hier gar nicht. Tatsächlich mag ich nur den bayerischen und den norddeutschen Dialekt.
Ach, wirklich?
Sehr sympathisch, ja.
Das ist total spannend. Ich glaube, da könnten wir uns jetzt schon dran festhalten. Tatsächlich mag ich den Stuttgarter Dialekt oder diesen Dialekt der Region total gerne. Ich glaube, ich habe einige berufliche Erfahrungen in meinen Berufsanfängen damit gemacht und einen Außendienstmitarbeiter im Musikinstrumentenvertrieb erinnere ich mich sehr gerne zurück. Und ich glaube, der hat das geprägt. Das ist vor über 20 Jahren gewesen, dass ich irgendwie so ein sich öffnendes Herz plötzlich habe, wenn ich euren Dialekt höre.
Ja.
Aber darum soll es ja gar nicht gehen, ne? Ich werde mal versuchen, unser Gespräch in eine professionelle Richtung zu lenken und stell dir eine ganz simple Frage zum Einstieg. Liebe Stefanie, vielleicht magst du unseren Zuhörenden erzählen, wer du bist. Was machst du so?
Ja, ich bin systemische Therapeutin, selbstständig. Und bin hier spezialisiert auf Essstörungen und das speziell als Mütter mit Essstörungen, weil ich finde, das ist ein Thema, das sehr vernachlässigt ist oder auch gar nicht gesehen wird. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht und die Ärzte, an die man sich wendet, haben dann oft auch gar keine Idee, was man da machen könnte. Und es gibt auch keine Anlaufstellen für Mütter mit Kindern. Mhm. Denn man kann ja nicht einfach sagen, jetzt begebe ich mich in Therapie und dann, wo soll mein Baby hin?
Ich hätte jetzt sofort mehrere Abzweigungen, die ich nehmen würde. Ich glaube, ich nutze mal die erste und zwar die systemische Therapeutin. Kannst du dich noch erinnern, wie du die ersten Schritte in Richtung der systemischen Therapie gegangen bist? Also was waren so deine beruflichen Anfänge und wie hat das schlussendlich dahin geführt, dass du dich für diesen Weg entschieden hast?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig romantisch, aber ich wollte eigentlich immer Psychoanalytikerin werden, an die Freud-Uni oder an die analytische Uni in Berlin gehen. Aber ich habe dann tatsächlich ein Privatstudium gemacht in Stuttgart am C.G.-Jung-Institut. Die hatten dann so Bachelorstudiengang in Psychologie und wollte dann nach Berlin weiter den Master an der Freud-Universität machen. Bin dann aber schwanger geworden und habe mich dann erstmal dagegen entschieden, von Stuttgart nach Berlin zu ziehen. Und habe dann während mit der Schwangerschaft und auch schon als meine Tochter dann da war, die systemische Therapeutenausbildung angefangen, erstmal aus der Not raus. Und dann ist es aber von der Not zur Liebe oder wie kann man das so schön verpacken? Ich habe sie lieben gelernt, die systemische Therapie. Ja.
Ach, wie spannend. Damit hast du, glaube ich, jetzt gerade schon einen Unterschied gebildet zu allen bisherigen, die hier zu Gast waren. Also ich habe noch die einzelnen Gespräche so ein bisschen im Ohr. Und da war es meistens so ein ganz fester Entschluss, unbedingt was mit systemisch zu machen. Und Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Und wie war es dir möglich, sie lieben zu lernen, die systemische Therapie? Was hat es möglich gemacht?
Ja, auch das war wieder keine Liebe auf den ersten Blick. Tatsächlich war die systemische Beratung für mich sehr banal. Also ich dachte immer, was machen wir hier eigentlich? Können wir nicht ein bisschen in die Tiefe gehen? Und war auch sehr unzufrieden erst. Und erst dann mit der systemischen Therapieausbildung kam ich dann so in das Verliebtsein, in die Verliebtseinsphase vielleicht. Da hatten wir die mentalisierungsbasierte Therapie. Und das ist ja auch, also das hat ja auch viele analytische Aspekte. Und was ich so spannend finde, dass wir in der systemischen Therapie einfach ganz viele Richtungen vereinen können. Und dann eben den Menschen im Ganzen sehen und nicht nur als Individuum. Das finde ich so spannend, dass man einfach ganz viele Möglichkeiten hat und freier ist. Freier und ich finde auch den Konstruktivismus so spannend. Das Weltbild dahinter, genau. Aber das kam dann alles erst in der Therapeutenausbildung tatsächlich.
Ja, sehr spannend. Vielleicht für diejenigen, die davon noch nie gehört haben. Du hast gerade über Mentalisierung gesprochen, beziehungsweise mentalisierungsbasierte Therapie. Ich habe davon auch schon öfter erfahren, habe aber keine Ausbildung oder keinen Ausbildungsschwerpunkt jetzt in dieser Richtung. Ich ahne aber, dass ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Magst du das kurz nochmal erklären? Was ist das für dich? Also damit auch unsere Zuhörenden verstehen, wo da der Funke bei dir übergesprungen ist.
Ja, ich glaube, das hat viele psychodynamische Aspekte und wurde eigentlich ursprünglich für die Borderline-Patienten konzipiert, erfunden. Aber man hat festgestellt, dass ja Menschen mit allen psychischen Beschwerden, Störungen oder, das heißt Störungen sagt man ja nicht in der systemischen Therapie, sondern Herausforderungen, Schwierigkeiten haben zu mentalisieren. Das heißt, sich in andere hineinzuversetzen, aber vor allem halt auch in sich selbst. Also was fühle ich gerade? Das wissen wir ja oft gar nicht. Und wenn wir das lernen zu fühlen, wenn wir unsere Gefühle im Grunde fühlen, lernen, dann müssen wir ja gar nicht mehr so viele ungute Strategien anwenden, die uns dann vielleicht den Alltag erschweren, das Leben erschweren. Oder halt eben auch wie in der Essstörung. Wenn wir die Gefühle fühlen können, dann brauchen wir nicht die Beschäftigung mit dem Essen.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu, weil ich das Thema auch sehr spannend finde. Und das mit den Emotionen oder quasi auch diese eigene innere Welt halt wahrnehmen zu lernen, das finden wir auch häufig im Achtsamkeitstraining und auch in anderen Konzepten wieder, dass es immer wieder darum geht, um dann ja auch zu erkunden, welche Bedürfnisse hinter den einzelnen Gefühlen eben auch stehen. Und gerade so in der heutigen Welt, wo wir so am Durchrauschen sind und vielleicht eher mehr im Außen als halt in unserem Inneren, glaube ich, könnte das ein guter Weg sein, um Menschen vielleicht wieder näher zu sich selbst zu bringen. Also da wäre ich, glaube ich, auch sehr begeistert. Also ich sehe das im Systemischen auch so, weil für mich das auch das große Ganze ist. Also unsere innere Welt ist ja auch ein System, das ist unser Binnensystem quasi auch mit den Erfahrungen der Vergangenheit, unserer Biografie und dann natürlich in Interaktion mit dem Außen. Und gerade so diese Selbstwahrnehmung halt zu schärfen, ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial dann auch für die eigene Entwicklung und vielleicht auch den eigenen Umgang mit oder den anderen Umgang mit den Herausforderungen, die man so hat. Ja. Du hast auch den Konstruktivismus erwähnt und da muss ich immer lächeln, weil ich immer sofort an meine ersten Leseversuche von Niklas Luhmann zurückdenke. Ich lege den jedes Mal wieder beiseite und freue mich immer über Sekundärliteratur. Aber grundsätzlich ist der Konstruktivismus ja ein prägendes Element auch von unserer systemischen Gedankenwelt. Wie würdest du den übersetzen? Also auch mal angenommen, wir haben vielleicht wieder Menschen, die überlegen, sich erstmal in Richtung systemischer Beratung oder Therapie auf den Weg zu machen. Wie würdest du denen das erklären? Was ist der Konstruktivismus für dich?
Also für mich ist es eher so, man kann ja den anderen oft gar nicht richtig verstehen. Oder wenn ich von meiner Essstörung erzähle als Mutter, dann höre ich halt oft den Satz, naja, du hast doch jetzt ein Kind, warum musst du Verantwortung übernehmen? Das ist doch jetzt ganz einfach. Und wir erschaffen uns ja die eigene Welt, unsere eigene Realität, in die sich der andere oft gar nicht einversetzen kann, weil er eine ganz andere Welt hat oder in einer ganz anderen Welt lebt. Und das finde ich für mich so ein bisschen auch erleichternd, dass ich den anderen nicht gänzlich verstehen muss und er mich auch nicht. Mhm. Und ich habe mich ganz oft geärgert, warum kann der mich jetzt nicht verstehen oder die? Und für mich ist Konstruktivismus einfach was Erleichterndes, dass wir uns die Welt erschaffen und unsere Realitäten bauen, so wie sie für uns eben passen. Und die müssen aber nicht für den anderen passen.
Mhm. Ja, ich versuche meinen Studierenden das immer so zu erklären, dass ich sie mal einlade, zu Beginn des Semesters sich einen Tisch vorzustellen. Also tatsächlich, ne, stellt euch mal einen Tisch vor. Und dann gucke ich in die Gesichter und sehe gerade, dass sie alle denken. Und einen Moment später kommentiere ich dann immer, ja, und meint ihr, dass wir alle gerade den gleichen Tisch vor Augen haben? Mhm. Nein. Und das ist ganz, ganz klar, ein ganz klares Nein. Und dann sage ich ja, das ist für mich der Konstruktivismus. Also wir konstruieren halt permanent verschiedene Wirklichkeiten. Und es ist eine, ich finde, es ist eine Kunst, dass wir uns über Sprache und Worte so gut verständigen können, dass es überhaupt gelingt, obwohl wir so viele verschiedene konstruierte Wirklichkeiten haben. Und wenn man der Annahme folgt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass das eben Fakt ist, also dass das stimmt, wie wir das jetzt gerade auslegen oder wie konstruktivistisch unsere Welt ist, dann ist es doch vielleicht noch mal mehr wert, auch mal nachzufragen und in die andere Welt halt versuchen hineinzutauchen. Und nicht immer sofort davon auszugehen, dass wir uns ja nach wenigen Worten schon verstanden haben. Ich glaube, da würden wesentlich weniger Konflikte entstehen, wenn man diese Haltung halt in sich trägt.
Und eben auch die Vorurteile oder dass wir ja alle aus einem guten Grund heraus handeln, obwohl wir es vielleicht gerade nicht verstehen können.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, um das kurz abzurunden, wenn du heute nach so deinem Zufallstreffer der systemischen Therapie Menschen kurz und knapp, vielleicht auch einem Marsmenschen, das ist meine Lieblingsfrage, erklären solltest, was für dich systemisch ist, was wäre das? Also wie würdest du das beschreiben, dem Marsmenschen, der kurz mal zu Besuch ist und etwas verwirrt vor dir steht?
Ich beschreibe es immer gern mit meinem Thema.
Ja, mach. Ich glaube, das ist für alle wahrscheinlich ein bisschen greifbarer. Gerne.
Ja, ich erkläre es ganz oft, dass mein Essen das Essensthema eben wie ein neuer Mensch im System ist, der das System so ordnen soll, dass es nicht auseinanderfällt. Also dass es nicht explodiert oder dass es eigentlich was Gutes ist.
Mhm. Zusätzlich zu dem wahrscheinlich, was du eben davor auch gesagt hast, ne? Also dieses Berücksichtigen von verschiedenen Dingen oder auch der Außenwelt und dass alles zusammenkommt und nicht nur das eine da im Fokus steht.
Ja.
Ja. Ja, und würdest du, nachdem du dich jetzt so auf diese Reise in Richtung systemischer Therapie gemacht hast, würdest du dich heute als Systemikerin bezeichnen?
Ja, vielleicht nicht als klassische, aber als bunte Psychotante vielleicht eher.
Die bunte Psychotante vielleicht an unsere Zuhörenden. Ich sehe auch gerade ein Hintergrundbild bei Stefanie, was auch ein bisschen bunt erscheint. Ich weiß, ich habe dich gar nicht gefragt, ist das ein Bild, was du da hinter dir hast?
Ja, das ist ein Bild. Ich liebe Rot.
Ja.
Rot, Rot, Rot.
Ist auch bunt, ne? Die bunte Psychotante. Ja, das finde ich gut. Und ist die Systemikerin bei dir permanent präsent oder macht die manchmal Urlaub oder auch kurze Verschnaufpause?
Ach, die macht ganz oft Pausen.
Woran merkt man, dass die Pausen macht?
Dass ich mich in meinen eigenen Mustern ganz gut wohlfühle und auf die immer wieder zurückgreife, ohne die zu hinterfragen. Und ich dann ganz oft höre, aber du musst es doch besser wissen. Aber ich will es ja oft gar nicht besser wissen, weil es ist ja auch manchmal ganz nett und bequem.
Mhm. Ich glaube, das ist das. Das sind die Momente, wo unser Umfeld manchmal so auf uns auch reagieren könnte mit, ach, du bist ja auch ein Mensch. Also du bist nicht nur deine Profession, sondern du bist ja auch ein Mensch. Das kriege ich immer in meinem Umfeld so zu hören. Mit einem leichten Lächeln und so ein bisschen, manche lachen auch sehr laut. Den Moment hatte ich vor kurzem auch. Das fand ich sehr lustig, wo ich dann immer denke, wie cool, dass jemand den Unterschied dann erkennt, ne? Wenn wir dann halt auch mal bewerten oder wenn wir halt auch mal schimpfen über vielleicht entweder Menschen oder Umstände. Aber das macht uns ja eben vielleicht auch menschlich.
Ja. Ja. Ja, absolut. Also das ist ja auch was, soll ja auch Teil davon sein. Ich finde, dass man ja nicht immer, wie soll ich jetzt sagen, perfekt systemisch sich verhalten muss. Das wäre ja auch, das wäre ja dann nicht bunt, ne? Das ist ja, man kann ja auch sagen, heute bin ich einfach mal die Nörgeltante.
Darf da sein.
Hat
darf
ja auch ein bisschen sein. Psychohygiene.
Oh ja.
Oder die Lester Gossip Girl.
Ja, da gab es eine Folge aus dem Betreutes Fühlen Podcast von Leon Winscheid und Atze Schröder. Da wurde auch darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet, wenn man über andere Menschen spricht, also sprich lästert. Und dass es halt ja die Beziehung unter den Menschen, die lästern, gerade sehr stärkt. Also es gab Studien, die das belegt haben. Seitdem kriegen wir das beim Sport auch öfter mal und sagen, okay, das muss halt so sein. Jetzt nicht immer, aber manchmal ist es sehr gesund.
Ja, ja, und man fühlt sich danach ja besser, wenn man den anderen abwertet. Ist doch wunderbar.
Ja, genau. Super. So, wenn jetzt andere Menschen genau diese Sequenz aus dem Podcast rausgehört haben, denken sie sich auch, interessanter systemischer Podcast, aber vielleicht eingebettet in dem Kontext, in dem wir es gerade erzählt haben. Ja, schön. Sage mal, und du hast jetzt vorhin schon deinen Schwerpunkt erzählt und wir haben öfter hier Menschen bei uns im Podcast zu Gast, die halt sich ein Thema rausgesucht haben. Wie bist du zu dem Thema Essstörung gekommen und dürfen wir das als SystemikerInnen eigentlich noch Essstörung nennen oder müssen wir es nicht eigentlich anders nennen? Also zwei Fragen, die sich gerade dahinter verbergen. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Also das Thema ist natürlich schon auch irgendwie die eigene Geschichte, weil man sich ja dann auch erst richtig reinversetzen kann, weil sonst müsste ich mir eine komplett fremde Welt konstruieren. Das frage ich mich sowieso immer, wie könnte ich jemanden gut begleiten, wenn ich gar nicht weiß, wie er sich fühlt. Das geht wahrscheinlich auch, aber bei mir ist es aus der eigenen Geschichte raus. Und ich weiß, dass man den Störungsbegriff nicht verwendet, aber da bin ich auch wieder nicht ganz so okay damit, weil ich finde, es darf doch alles sein. Also ich kann doch sagen, das ist eine Essstörung und muss jetzt nicht sagen und darf. Und dieses Verbot, das ist ja so ein bisschen wie das Gendern, wo die einen regen sich darüber auf, die anderen darüber. Für mich ist Systemik auch so ein bisschen, wir dürfen alles sagen. Oder ich konstruiere es mir so, wie es mir passt. Und ich finde, nur weil ich sage, es ist eine Störung, heißt es für mich nicht, ich bin defizitorientiert.
Was bedeutet denn für dich das Wort Störung?
Störung, dass ein gewisses Leid damit einhergeht. Bei mir oder bei anderen, das bedeutet für mich Störung. Weil wenn ich okay damit bin, dann kann ich ein Essverhalten haben. Aber wenn ich nicht drunter leide, dann ist es keine Störung.
Da kommen wir ja auch wieder, ne, zu den konstruierten Wirklichkeiten und auch zu den Worten, mit denen wir dann gewisse Sachen verbinden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass durch auch so einen Störungsbegriff wir vielleicht auch besser anschlussfähig sind. Also dass Menschen uns dann vielleicht auch finden, weil sie sich selber als Störung erleben. Nicht jeder da draußen, der ist ja nicht systemisch ausgebildet und weiß, wie in Anführungszeichen weichgespült wir mit unserer Sprache unterwegs sind und warum uns das so wichtig ist. Sondern reagiert ja vielleicht auch genau auf das. Also ich habe vor kurzem, war schon ein paar Monate wieder her, habe ich einen Artikel über Panikattacken und Angststörungen geschrieben. Also so ähnlich war das formuliert. Und ich habe damals sehr stark überlegt, wie schreibe ich diesen Blogartikel? Also nehme ich das Wort Störung mit auf oder nicht? Aber danach würde halt gegoogelt werden, ne? Also das suchen halt Menschen, weil sie es selbst als Störung empfinden. Und ich finde, auch da kann es ja ein Einstiegstor sein, um dann halt danach darüber zu sprechen und zu sagen, es könnte aber auch einen Nutzen haben. Das wäre ja die systemische Sicht auf problematisches oder hinderliches Verhalten, dass es oftmals eben einen Nutzen hat.
Ja, wenn wir, das ist ja aus der Geschichte herausgewachsen, dieses defizitorientierte und störungsbegriffliche. Und es ist ja auch, wenn man das jetzt auf die, das ist zwar wieder ein anderes Thema, aber ich finde, es passt gerade so gut. Da gibt es ja diese Bewusstseinsstufen und aktuell leben wir ja in dieser, ich schaue aufs Defizit und sehr rational, was kann man damit machen? Und dann gibt es ja jetzt auch schon Menschen, die bewegen sich da raus aus diesem Bewusstsein, eben dahin, wie die Systemiker schon, in so diesen, wir gucken nicht so sehr auf Probleme, sondern alles, auch die Neurodivergenzbewegung ist ja auch so ein bisschen integrativer. Also jede Störung bringt ja auch ganz viel Potenzial mit.
Mhm.
Und das, ich glaube, dass das integrale Bewusstsein ist. Kennst du die Bewusstseinsstufen von Gebser?
Nee, die kenne ich nicht. Mhm. Wie heißt der?
Ist es integral heißt es, glaube ich, oder Transzendenz. Und das ist aber nicht esoterisch, weil esoterisch, da stehe ich selber nicht so drauf.
Mhm.
Das meint einfach, dass alles da sein darf. Also das wurde ja, früher war der Mensch ja eins mit der Natur, genauso wie das Baby. Ich glaube, das war das Archaische und dann kommt das Magische. Das magische Denken haben wir bei den Zwangsgedanken immer noch oder bei dem Aberglaube, wo die Menschen dachten, wenn ich jetzt eine Sonne mal, dann kann ich die Götter beeinflussen oder so. Und jetzt sind wir eben im Rationalen und dem Problemorientierten. Und danach kommt das integrale Bewusstsein, das dann wieder die Probleme als was Schöpferisches auch oder was Gutes betrachten kann als Lösung ja schon. Ne? Aber das sind ja noch nicht alle. Und das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Und ich finde, in diesem Prozess darf man dann schon auch den Störungsbegriff noch verwenden oder generell sollte man nicht sagen, es darf nicht das eine und nicht das andere, sondern alles darf da sein, wollte ich damit sagen. Habe ich das jetzt verständlich erklärt?
Ich glaube, das war eine schöne Ergänzung tatsächlich zu dem und vielleicht lädt das einfach Menschen dazu ein, die uns zuhören, über ihre eigene Sprache nachzudenken. Also wie sprechen wir eigentlich und was meinen wir damit und was ist die Bedeutung dahinter? Und wie könnte jemand anderes das empfangen? Also spricht das ganz schlichte Modell der Dekodierung, der Kodierung und so weiter von Informationen. Und auch das, finde ich, führt ja schon auch zu einer Selbstklärung. Also da auch drüber nachzudenken, zu sagen, was will ich eigentlich ausdrücken? Und was kommt beim anderen vielleicht auch an? Und kommt das an, was ich ausdrücken wollte? Oder braucht es gerade noch mal mehr Verständigung?
Mhm.
Also so würde ich das jetzt quasi deuten. Du hattest gesagt, dass du aus deiner eigenen Biografie heraus dich auf diesen Weg oder mit diesem Schwerpunktthema jetzt verbunden hast. Weiß nicht, wie viel du davon erzählen möchtest, so aus der eigenen Geschichte. Mich würde vor allem interessieren, was vielleicht, wenn es da entweder eine Störung oder etwas Hinderliches gab, je nachdem, welche Worte man jetzt verwendet, was dir damals, ich vermute, es ist eher ein damals und kein unbedingt heute, geholfen hat. Also überleg, was du davon teilen möchtest. Wenn nicht, dann können wir auch eine andere Abbiegung nehmen.
Also das war eigentlich ganz klassisch. Pubertät. Und da, ich war immer sehr schlank. Ich war eigentlich immer die Schlankste und konnte essen, was ich wollte. Aber irgendwann in der Pubertät habe ich halt dann doch mal zugenommen. Und es gab einen Satz von einem Mitschüler, der hat zu mir gesagt, jetzt hat sie nicht nur eine große Nase, sondern wird auch noch dick. Und tatsächlich, es war das so der Moment, das war natürlich nur der Auslöser und nicht, nicht das ganze Gebilde dahinter. Aber es war tatsächlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich abnehmen. Und dann hat sich das so verselbstständigt tatsächlich. Und ich war auch 5-mal in Kliniken, in denen ich übrigens erst gelernt habe, wie Essstörungen funktionieren. Also ich war danach meistens essgestörter als vorher, weil man ja dann von anderen Patienten diese Strategien lernt. Heute ist es mit KI ja sowieso alles da, aber das war damals noch nicht so klar, was man alles tun oder nicht tun kann oder muss, um noch dünner zu werden.
Ja.
Und das war halt eben auch dieses Defizitorientierte. Also ich war zu dünn, dann hat man halt bis zu einem Gewicht zugenommen und dann entlassen. Aber im Kopf war ich essgestörter. Aber es war nicht mehr sichtbar. Und das habe ich dann, glaube ich, 5 Anläufe gebraucht. Also ich war 5-mal in Kliniken und das hat nie geholfen. Und was mir aber geholfen hat, ist, ich habe dann Psychologie studiert und das war das, was ich immer tun wollte. Und dann war das Essen plötzlich kein Thema mehr. Also weil ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die mich interessieren, die mir entsprochen haben. Ich war da früher in meinem früheren Leben Buchhalterin tatsächlich.
Oh.
10 Jahre habe ich in einer Buchhaltung gearbeitet.
Ach Mensch,
was mit für Menschen, Abbruch. Die ja auch sehr, wie ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so buchhalterisch waren.
Das ist ja spannend. Ja.
Und als, ja, und als ich dann gedacht habe, jetzt ist mir alles egal, sichere Job egal und alles drumherum, wie das Finanzielle wird, dann erst konnte ich das loslassen. Das kam dann aber zurück, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Und deswegen auch das Thema, weil in der Pubertät kommt es ja, weil sich das Hirn verändert. Und dann haben wir jetzt auch dieses Thema mit der Muttertät. Da haben wir auch nochmal so eine Hirnveränderung, die dann Essstörungen, wenn man die mal hatte, eben wahrscheinlicher macht, um mit den Herausforderungen umzugehen. Und ich hatte tatsächlich nach allen meiner Geburten wieder, ich würde jetzt nicht sagen Rückfall, sondern da hat mein Körper sich einfach dieser Strategie bedient, um mit den neuen Herausforderungen klarzukommen.
Ja, vielleicht da eine kurze Rückfrage oder so das, was ich selber aus eigenen Erfahrungen halt auch erlebt habe, aus meinem Umfeld und dann halt aber auch aus theoretischem Wissen. Ich assoziiere Essstörungen oder ein hinderliches Essverhalten gerne mal mit dem Thema Kontrolle. Also dieses Bedürfnis nach Kontrolle. Und gerade wenn du mir einerseits über die Pubertät erzählst, wo man ja sehr unsicher noch ist, also welchem Ursprung auch immer aufgewachsen, aber eben grundsätzlich ja unsicher aufgrund des sich verändernden Gehirns und auch der Umgebung und wer will ich eigentlich sein, wer bin ich? Und dann halt in einer ähnlichen und auch ganz anderen Rolle in der Muttertät, das fand ich so spannend, da halt auch tatsächlich vielleicht das Bedürfnis wieder ausleben zu wollen nach Kontrolle. Also wer besitzt eigentlich meinen Körper oder wer verfügt über meinen Körper? Das kenne ich aus meinem Freundeskreis. Ich bin selber keine Mutter, aber wir haben uns da öfter schon drüber unterhalten. Dann würde mir das auch sofort in den Sinn kommen. Also dieses Thema Kontrolle, meinst du, dass das immer da einen Raum hat oder bekommt?
Ja. Ja. Also tatsächlich war mein Leben ja sehr kontrolliert bis zu dem Studium. Dann habe ich mich frei gefühlt, da hatte ich dieses Bedürfnis nicht. Und aber dann, wenn das Leben mit so einem Kind, wo man plötzlich Verantwortung übernehmen muss und überhaupt gar nichts mehr weiß, weil es gibt ja so viele Empfehlungen und Ratgeber. Und aber es ist letztendlich ja nichts kontrollierbar. Nicht der Schlaf, nicht die Geburt, nicht wie ist das Kind. Also ich kann es einfach nicht kontrollieren. War dann tatsächlich, und das war auch wieder ein Satz von extern, dass ich ja so schön schlank bin, trotz meiner Geburt, trotz der Geburt, die ja gerade erst ein paar Wochen her ist, waren es dann doch wieder so körpernahe Kommentare, wo ich dann dachte, ah ja, ja klar, das kann ich gut. Also ich kann tatsächlich gut die perfekte Figur haben, trotz trotz Kind und trotz Säugling. Und ich war damals alleinerziehend und habe das irgendwie hingekriegt. Und dafür wurde ich sehr bewundert tatsächlich. Und das hat mir ein Gefühl von Stärke, Kontrolle und von ja auch Macht wiedergegeben. Ich habe es ja im Griff.
Aber wie lässt man das dann halt los bei einer Pubertät? Klar, so wie du es beschrieben hast, du hast irgendwann, also nach anscheinend sehr langer Zeit, hast du ja versucht, so deinen eigenen Weg zu finden und bist vielleicht auch näher zu dir gekommen und hattest vielleicht einen anderen Einflussbereich durch das Psychologiestudium und das berufliche Wirkungsfeld. Aber wenn ich jetzt überlege, Mutter ist man dann ja für immer. Und auch so das über das eigene Leben Kontrolle zu bewahren, das ist ja jetzt nicht ohne weiteres möglich, beziehungsweise eher unmöglich. Wie kann man denn damit dann einen Umgang finden? Also was wäre vielleicht auch das, was du deinen Klienten und Klientinnen anbietest oder was sind Wege, die ihr gehen würdet?
Also als Mutter ist es ja nochmal so, dass eben durch auch die Hirnveränderung, dadurch, dass das unser rationales Hirn, sage ich immer, das, was uns so kontrollmäßig denken lässt oder handeln lässt, das schrumpft ja. Und ich nenne das immer, und es kommt jetzt nicht aus dem Systemischen, sondern eher aus dem Analytischen tatsächlich, das finde ich dann so ein bisschen, ist so die Schattenarbeit. Also wir lernen uns durch unsere Kinder ja nochmal ganz neu kennen, weil die ja so unsere Anteile, die wir nicht leben wollen, integrieren. Und wenn wir das eben nicht sehen wollen, kommt die Essstörung zurück, weil wir müssen es ja auch irgendwie kontrollieren. Da ist es eigentlich die Lösung, sich mit diesen ungeliebten Anteilen auseinanderzusetzen. So. Also ich habe ja vorhin mal gesagt, ganz am Anfang, ich glaube, da waren wir noch nicht auf Aufnahme. Ich war früher immer sehr organisiert und hätte mir bestimmt auch den Link durchgelesen zu den Fragen, die du mir geschickt hast. Aber heute bin ich sehr intuitiv. Und das habe ich aber durch meine Kinder gelernt, weil die mir das gezeigt haben, dass ich nichts mehr kontrollieren kann. Und das tue ich jetzt auch nicht mehr. Und ich habe gelernt, es funktioniert trotzdem. Also ich kann durch mein Gefühl, wenn ich auf mein Gefühl höre, komme ich ganz gut, erfolgreich, würde ich sagen, durchs Leben.
Das heißt,
aber das ist natürlich ein Prozess. Also ich bin heute ganz anders, als ich es früher war. Und es dauert natürlich auch eine Weile, seine ungeliebten Anteile anzunehmen. Die Unordnung, die ich hier habe, also das hätte ich früher auch, so hätte ich früher nicht leben können. In diesem Chaos von Spielsachen und Wäschebergen. Aber das habe ich akzeptieren können und kann mich um mich kümmern und um meine Kinder und natürlich um meinen Beruf und versuche das alles irgendwie intuitiv zu gestalten. Ich plane nicht mehr. Und das war aber früher immer so ein Teil, der hat mir sehr viel Angst gemacht. Und wenn man sich dann mit diesen Teilen, die einem Angst machen, auseinandersetzt, das ist dann das Ziel, wie man dann vielleicht auch wieder aus der Essstörung auskommt oder aus dem Kontrollbedürfnis, wenn man eben merkt, das ist gar nicht so schlimm.
Ja, das finde ich schön. Also es geht ja auch ganz viel um Akzeptanz, ne, der eigenen Innenwelt und deswegen vielleicht auch deine Kommentierung von vorhin, dass es so wichtig ist, die eigenen Emotionen zu erkunden und die dahinterliegenden Bedürfnisse. Das hängt ja dann auch alles miteinander zusammen. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch geringer, dass so etwas dann wiederkommt, beziehungsweise ist vielleicht auch eine Form der Prävention. Ich habe hier gerade so parallel eine Frage aufgeschrieben, wenn ich jetzt zuhöre und weiß, dass ich bald Mutter werde beispielsweise, ich jetzt persönlich nicht, sondern ich denke an andere Zuhörende, wie kann ich dem vorbeugen und wäre es dann vielleicht etwas, zum Beispiel, was ihr ja auch in eurer oder in deiner Arbeit machen könntet, dass ihr oder dass du Menschen oder Mütter darauf vorbereitest, was es eigentlich bedeutet, Mutter zu sein und zu werden. Also wie würdest du da vorgehen, wenn jemand sagt, oh, ich habe Angst, dass ich in so eine Situation wiederkomme, beispielsweise ich habe in der Pubertät vielleicht eine Essstörung gehabt oder auch später noch, ich werde jetzt Mutter und ich möchte nicht, dass sich eben genau das ergibt, was du gerade beschrieben hast. Wie würdest du da mit der Person vielleicht arbeiten oder was könntest du dir vorstellen?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele da gar nicht drüber sprechen. Das war ja mal der erste Schritt, dass die Person das anspricht. Und dann stößt man ja, das habe ich leider so erlebt, auf, was heißt nicht auf Unverständnis, aber es sind halt wenige, die sich damit auseinandersetzen mit diesem Thema. Und ich würde halt sagen, weniger in diese ganzen Vorbereitungskurse gehen und das lenkt ja ab. Also das lenkt vom Wesentlichen ab. Ich finde, man muss nicht so viele Erziehungsratgeber lesen oder das ist völlig unnütz. Man muss sich mit sich selber beschäftigen, mit den Gefühlen, die hochkommen und darüber sprechen, ganz viel sprechen und zulassen, sich Raum nehmen und sich nicht ablenken mit eben all das, was Mütter tun, in Kurse gehen, in Vorbereitungen, in Treffs. Ja. Also weniger Termine, sondern mehr Termine mit sich selbst.
Und die Arbeit, die du machst, also wenn man sich jetzt vielleicht an dich wendet, wie sieht die so aus? Also ist es eher gesprächsfokussiert, gesprächsbasiert oder hast du noch irgendwelches Zauberwerkzeug in deinem Handwerkskoffer? Wie arbeitest du so mit den Menschen, die zu dir kommen?
Ja, am liebsten mit Aufstellungen. Mit systemischen Aufstellungen, um zu schauen, was da alles da ist. Und mentalisieren natürlich. Mentalisieren, was kommt da alles und für was steht die Essstörung? Wie war das Familiensystem? Genau. Also schon auch, das ist dann sehr systemisch, die Genogrammarbeit zu schauen, was sind für Muster da? Was gibt man so transgenerational weiter? Und
Ja, ich glaube, das Genogramm, also vielleicht auch an diejenigen, die damit noch nicht gearbeitet haben, das ist auch ein total tolles Werkzeug, um überhaupt einen Einstieg ins Gespräch zu finden und zu gucken, woher komme ich eigentlich, ne? Was ist so mein familiärer Ursprung? Was war in der Familie so los? Und ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die glauben nicht daran, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Vergangenheit und halt uns heute. Aber ne, wir glauben ja ganz fest daran oder sehen es auch immer wieder, dass sich ja Muster dann auch wiederholen und gewisse Strukturen ergeben. Und durch so ein Genogramm wird das mal so wunderbar sichtbar. Vielleicht auch, dass wir einen Unterschied heute machen oder ausüben im Vergleich zu der anderen Person in der Vergangenheit. Das gibt es ja auch. Also es ist einfach sehr interessant, das anzuschauen von oben quasi, was sich in unserer Familie so ergeben hat.
Was ja eigentlich total logisch ist. Und das sagt ja nicht nur die systemische Therapie, das sagt ja auch die analytische und die psychodynamische und die Tiefenpsychologie, weil letztendlich, wenn wir durch unsere Eltern lernen, was ist erwünscht, welches Verhalten ist erwünscht, welche Gefühle sind erwünscht und welche eben nicht, dann müssen wir die verdrängen und die sind dann, sag ich auch, wieder in unserem Schatten.
Mhm.
Und die müssen wir dann eben kontrollieren, zum Beispiel mit Essen oder Nicht-Essen oder mit Ängsten, Zwängen, was auch immer. Und wenn ich jetzt ein Kind bekomme und mir dessen gar nicht bewusst bin, dann gebe ich das ja weiter, weil ich ja wieder diese Gefühle nicht fühlen kann und durch meine Kinder nicht fühlen will.
Mhm.
Also müssen die sie wieder verdrängen. Und es ist ja dann ein ganz logischer Mechanismus, dass die Vergangenheit oder die Ahnen in uns wirken, einfach weil wir diese Emotionsblockaden nicht auflösen und diese über Vergangenes nicht sprechen.
Ja, auf jeden Fall sehr wertvoll, da näher hinzuschauen. Ich hatte vorhin rausgehört, als du von deiner eigenen Geschichte erzählt hast und den 5 Klinikaufenthalten, dass sie gar nicht so hilfreich waren und klang zumindest für mich so durch. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, macht das Sinn für manche Menschen, doch diesen Weg einzugehen? Also wenn du jetzt mit Personen arbeitest, eine meiner Fragen ist immer, wen sprichst du an und bei wem würdest du sagen, ich glaube, du bist bei mir hier nicht richtig? Also gibt es da etwas oder gibt es Momente und Personen in gewissen Situationen, die du vielleicht doch in Richtung Klinik eher verweisen würdest? Wie siehst du das heute so?
Ja, also definitiv, wenn es lebensbedrohlich ist, wenn es ein lebensbedrohliches Gewicht hat oder wenn es mit Suizidgedanken, dann,
ja.
Also definitiv braucht man ja ein bestimmtes Gewicht, um überhaupt wieder, ja, damit das Gehirn funktioniert. Das schrumpft ja auch durch Nichtessen und wenn man dann noch Mutter ist und nicht isst, dann wird es nochmal kleiner und dann kommt man auch durch Therapie oder durch Gespräche nicht so gut ran, also. Da wäre schon der Klinikaufenthalt sinnvoll, aber nicht, indem man jetzt bestimmte Muster auflöst, sondern eher zur Stabilisierung, dass man überhaupt wieder lebensfähig ist und sich um sich kümmern kann und eben um die Themen, die danach kommen.
Ja. Und gibt es entweder von deiner Erfahrung her oder von dem, was du aus der Theorie und der Wissenschaft weißt, gibt es gewisse Voraussetzungen, die es wahrscheinlicher machen, dass Frauen, vielleicht auch Menschen, an Essstörungen leiden werden? Also weiß man da inzwischen mehr?
Ja, dass es relativ stark genetisch bedingt ist, weiß man heute.
Okay.
Also, dass nicht jede Person, die eine Diät macht, wird essgestört sein. Das hat tatsächlich viele genetische Komponenten. Also man braucht die Veranlagung, sonst wird man keine bekommen, egal wie viel Diäten ein Mensch macht. Genau, das ist ja aber wahrscheinlich mit jeder Erkrankung oder mit jeder Herausforderung so. Der eine neigt genetisch eher zu Schizophrenien oder Depressionen. Aber eben tatsächlich, wenn, dann brauchst du ja noch das familiäre Umfeld, das dann, klar, das brauchst auch. Das dann sehr auf Kontrolle bedacht ist. Aber tatsächlich ist es eher die Genetik, die da eine große Rolle spielt.
Ja, spannend. Darüber hatte ich bisher noch nicht nachgedacht. Natürlich macht es Sinn, gerade wenn wir auf alle Störungsbilder blicken, weil wir ja auch wissen, dass unsere Persönlichkeit sich einerseits aus 50% Genetik speist und 50% halt der Erfahrung und der Biografie, ne, mit dem Familienursprung etc. Und das passt natürlich auch dann zu den Störungsbildern. Und mal angenommen, ich bin jetzt, also ich bin vielleicht betroffene Person und oder ahne, dass ich betroffen sein könnte. Ab wann reden wir eigentlich von einer Essstörung? Also ab wann sollte ich mir als betroffene Person Hilfe holen? Was meinst du, was könnten so Signale sein? Weil wir ja auch gerade über Selbstwahrnehmung und vielleicht Stärkung der Selbstwahrnehmung gesprochen haben und vielleicht wissen manche betroffene Personen gar nicht, dass sie darunter eigentlich leiden und sich halt Unterstützung suchen sollten. Was sind für dich Kennzeichen, Symptome?
Das ist ja gerade dieses Thema als Mutter, dass es alle wollen abnehmen und wieder in die alte Jeans passen und dann gibt es ja diese, kennst du More Nutrition? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber diese Eiweißshakes, die man dann halt verwenden kann. Und das ist ja heutzutage, das ist ja nichts mehr Unnormales. Wenn man diese Kontrolle beim Essen hat. Und deswegen ist es auch so schwer. Also einerseits wird es bewundert und andererseits kann es aber auch schon sehr krank sein. Und ich würde immer sagen, dass, oder ich sage den Betroffenen auch, wenn es den Alltag massiv einschränkt und ich dann nicht mehr frei handlungsfähig bin, also wenn ich früher nach Hause muss, weil ich jetzt meinen Eiweißshake zu mir nehmen muss oder wenn ich nur diesen Eiweißshake trinken kann und nichts anderes essen kann, wenn ich mich nicht um mein Kind kümmern kann, weil ich jetzt joggen gehen muss und dann unbedingt eine Betreuung brauche oder ja, so ganz, ganz viele kleine Dinge, die dann sich wie ein Zwang anfühlen und ich mich getrieben fühle. Das ist dann auch so ein Gefühl von Getriebensein.
Ich sage immer, wenn das Leid ausreichend groß ist, dann entsteht der Wunsch nach Veränderung. Manchmal finde ich, ist es auch die Sehnsucht, aus der heraus dann ein Leid entsteht. Zum Beispiel, wenn ich partnerlos bin oder was auch immer, dann könnte ja eine starke Sehnsucht entstehen. Dann leide ich irgendwann und dann suche ich vielleicht eine Unterstützung. Und so vielleicht auch bei dem, was du gerade gesagt hast, dieses, ich fühle mich eingeschränkt. Eigentlich spüre ich, dass da ein gewisser Zwang da ist und irgendwie merke ich, dass mein Leben gar nicht mehr so lebenswert vielleicht ist. Ne? Vielleicht kommen ja auch gewisse Komorbiditäten dazu. Möglicherweise mit Depressionen verbunden. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich weiß nicht, was du darüber weißt. Also geht das auch gerne mal mit anderen Symptomen oder entweder Störungsbilder, Erkrankungen einher? Also von den biologischen mal kurz abgesehen, aber eher von den psychischen Themen.
Gerade ja, so das Thema Depressionen. Also Zwänge auf jeden Fall. Weil das liegt ja sehr nah beieinander. Es sind auch dieselben Hirnregionen betroffen, die da eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich auch dieselbe Genetik, das weiß man jetzt noch nicht so 100%, aber auf jeden Fall sind dieselben Areale betroffen. Das heißt, wenn das Gehirn, ich sage immer dann ein Essstörungsgehirn, oder dann ist wahrscheinlich auch das, ja, der Zwang ist dann sehr nahe. Und ich habe den Zwang eben immer mehr abzunehmen oder den Zwang, nur bestimmte Lebensmittel zu essen. Das ist ja dann wie ein Zwang oder fünfmal die Woche Sport zu machen oder siebenmal. Das fühlt sich gleich an, tatsächlich. Ja. Nur eben, dass man da keine Katastrophe verhindert, vermeintliche Katastrophe verhindert, sondern eher dieses Gefühl von, ach, ich habe das jetzt geschafft, ich werde jetzt nicht dick. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Ja, na, gerade bei Zwang liegt ja auch das Suchtthema schnell da. Also so zum Beispiel beim Thema Sport, ich so selber eigene Erfahrung, ich kann mich an ein Jahr erinnern, in dem ich aufgrund von Erschöpfung halt nicht gearbeitet habe und dieses Jahr halt so verbracht habe, dass ich permanent Sport gemacht habe, bis mir einzelne Körperteile halt wehgetan haben, ich Sternchen gesehen habe, was auch immer. Also einmal das volle Programm. Und auch da im Nachhinein ist es natürlich nicht nur ein Essstörungsverhalten, sondern da war ein Suchtverhalten da. Da war vielleicht auch eine gewisse Zwangshandlung abzuleiten und das Ganze halt auch aus einem Grund, ne? Also nicht arbeitsfähig zu sein, wenn man aber so sozialisiert wurde, dass man es gelernt hat, dass Arbeiten mehr oder minder der Sinn des Lebens ist und dann plötzlich hast du keine Berechtigung mehr, dann suchst du dir natürlich einen Ausgleich und kompensierst dann mit Sport halt unendlich über. So, also daran denke ich gerade zurück und finde ich ganz passend, also das mit dem Zwang, dann aber auch mit der Sucht im Verborgenen vielleicht, aber jetzt gerade, wenn ich an mein eigenes Beispiel denke, vielleicht auch mit so depressiven Episoden, die man dann aber versucht zu unterdrücken,
ja,
eben durch dieses überkompensierende, ja, andere Verhalten. Das ist hochinteressant, wenn man das dann im Nachhinein beleuchtet oder die Chance bekommt, das halt beleuchten zu können. Ja.
Und auch Autismus bei Frauen.
Tatsächlich.
Autismus geht ja häufig mit Essstörungen. Das heißt, da gibt es diesen neuen Begriff AFIT. Diese neue, kennst du?
Nee, das kenne ich noch nicht. Der Bubble bin ich anscheinend nicht.
Nein, es ist bei Autisten oder bei Frauen, die autistische Züge haben, die essen oft ja dasselbe, weil sie sich dabei sicher fühlen oder dieselbe Konsistenz oder ja, das zum, ja, Beispiel, wenn jetzt man isst, was total knusprig ist, dann löst das bei autistischen Frauen vielleicht schon so eine Reizexplosion, Reizvulkan aus und das würde dann das Nervensystem wieder überstrapazieren. Und das hilft dann auch. Ganz viele essgestörte Frauen sind auch autistisch. Da gibt es auch ganz viele Studien, die das belegt, weil da auch wieder dieselben Mechanismen zum Tragen kommen. Tatsächlich.
Das ist spannend. Danke.
Dass man das verwendet, um auch nichts zu fühlen, weil ja Autisten im Gegensatz der landläufigen Annahme, dass sie nichts fühlen, fühlen sie ja doch sehr viel. Die können sich ja ganz gut in andere reinversetzen und die Signale scannen, eben damit sie schon wissen, wie sie sich verhalten müssen und eben nicht autistisch rüberzukommen. Und damit man die Maske aufrechterhalten kann, braucht man ja auch Kontrolle. Und das geht dann auch wieder übers Essen. Kann man auch wieder übers Essen herstellen.
Ja, danke. Also das kannte ich noch nicht oder war mir nicht so bewusst. Da werde ich bestimmt gerne nochmal recherchieren. Also falls du irgendeine Studie oder so parat hast, wir verlinken mal auch gerne Sachen nochmal in den Shownotes. Dann schick mir da gerne nochmal einen Link zu. Vielleicht sind einige Menschen da auch dran interessiert und reagieren da gerade so drauf wie ich selber.
Ja, und ADHS, weil das weiß ich jetzt zum Beispiel von mir. Wenn ich viel esse, dann bin ich natürlich auch entsprechend die bunte Tante. Und durch das Essen kann man die Emotionen und auch, das kann man gut deckeln. Da kann man sich so ein bisschen runterregulieren, wenn man eben nicht isst oder.
Ja.
Und ja. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die mit Essen Schwierigkeiten haben, dann auch neurodivergent sind oder ja, fast alle. Weil es das Nervensystem eben so gut regulieren kann, wenn man nicht isst oder wenn man viel isst.
Gerade ja auch im Defizit, ne? Also gerade zum Beispiel, weiß nicht, ob andere, die jetzt zuhören, das auch kennen, wenn man so einen Zuckerverzicht über ein paar Wochen hatte aus physisch-gesundheitlichen Gründen und dann danach das erste Mal wieder irgendwas mit Zucker sich zuführt und denkt, okay, alles klar, das Duracell-Häschen ist jetzt parat und könnte jetzt Dinge machen. Oder genauso aber auch ja über den Verzicht halt den Energiegewinn. Ne? Also bei so einer, ich habe mal so 3 Tage Saftfasten gemacht, weil meine Nachbarin irgend so ein Saftpack geschenkt bekommen hatte und ich dachte, cool, das probiere ich aus. Es hatte gar nicht so diätetische Gründe, sondern es war einfach ein Experiment. Zum Glück war ich in der Phase schon und habe das gemacht und dachte dann, okay, mir ist kalt, aber sonst fühle ich mich energetisch unendlich aufgeladen, weil ich wahrscheinlich in einem extremen Defizit dann in dem Moment war. Sehr abgefahren. Also sehr abgefahren, was da an körperlichen Reaktionen dann kommt.
Man kann natürlich die ganzen Gedanken, die man so als ADHS-Person hat, durch den Verzicht ganz gut ruhig stellen. Ja. Und das sind aber jetzt eher alles Sachen, die wir jetzt erst neu oder die neu herausgefunden wurden durch die ganze Neurodivergenzforschung.
Ja, sehr spannend. Ich finde es gerade sehr wertvoll, also dass wir jetzt so von deiner Biografie so einmal tief eingetaucht sind in dieses Thema der Essstörung. Danke dafür. Ich habe noch eine Frage. Wir sind ja ein systemischer Podcast. Was kann denn eigentlich das Umfeld tun? Also gerade in einer Partnerschaft denke ich natürlich auch vielleicht an die Partnerin oder den Partner, also bei der Mutter, die vielleicht darunter leidet, aber vielleicht auch grundsätzlich. Was können wir als Menschen, als Gesellschaft, ich mache es mal wieder ganz groß, was können wir tun, um vielleicht Personen auch zu unterstützen, vielleicht auch in gewisser Weise dem vorzubeugen, dass Menschen gar nicht erst in eine solche Situation kommen?
Naja, gesellschaftlich ist das, glaube ich, eine größere Aufgabe, weil wir bewundern ja irgendwie auch die Menschen, die das so gut hinbekommen. Gerade auch als Mutter, die dann sportlich sind und die eine tolle Figur haben. Mhm. Da wäre einfach mehr Wissen hilfreich, was dann auch die Bewunderung, dass sich das auch ein bisschen wie so ein aufrecht erhaltender Faktor auswirkt. Und ja, als Partner würde ich sagen, Akzeptanz. Nicht drängen, nicht irgendwo hindrängen oder ja, zuhören. Okay. Ja. Und ja, auch, also als Kind würde ich sagen, ist es nochmal anders. Da gibt es ja jetzt auch wieder noch eine neue Forschung, dass man die, was es früher bei mir noch nicht gab, diese familienbasierte Therapie, die es dann jetzt auch in Kliniken gibt, weil früher bei mir war es so, ich war in der Klinik und ich durfte nicht mit meinen Eltern telefonieren. Also es war verboten, Kontaktverbot. Bis zu einem bestimmten Gewicht. Und heute werden die Eltern aber integriert, weil es ja wichtig ist. Es sind ja Teil des Systems. Die können ja nicht, also ich bin dann zurückgekommen und war dann wieder am selben Punkt, klar, weil das System hat sich ja nicht verändert. Mhm. Aber es wäre halt schon gut, die Eltern sehen, was da auch, was sie verändern können, wie sie unterstützend wirken können. Und das lernt man dann. Da gibt, ich glaube aber nur in Berlin an der Charité ist das bis jetzt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber okay. Dass die das gerade etablieren. Gibt es auch auf Instagram eine neue Seite, die das so ein bisschen bekannter machen, vor allen Dingen bei Magersucht, die Anorexie, die Eltern so wichtig sind.
Ja, klar.
Und da, glaube ich, ist das jetzt auch so, dass die als Co-Therapeuten fungieren können. Mhm. Also mit Mahlzeiten überwachen, so ein bisschen unterstützend wirken.
Mhm. Ja, und dann hoffentlich auch ihr eigenes Verhalten reflektieren, ne? Also es kommt ja dann nicht von ungefähr so. Ja, ich glaube, die Gesellschaft vielleicht, kommt eine Einschränkung.
Ja, weil es immer so gefährlich ist, zu sagen, es kommt nicht von ungefähr, und da gibt es ganz viel Kritik, dass die Eltern da immer so ein bisschen in die Verantwortung genommen werden, wobei ich das immer so ein bisschen zweischneidig finde. Also es ist ja ein System, wir haben ja alle einen Anteil dran, aber die Eltern sind natürlich nicht schuld. Ja, die haben natürlich immer ihre guten Gründe, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Das ist definitiv so. Aber sie sind eben vorrangig Teil der Lösung. Mhm. Um es jetzt systemisch zu auszudrücken, sie sind eigentlich die Lösung. Mhm. Wir es jetzt auch so lösungsorientiert betrachten wollen.
Ja.
Genau. Da
sehr
ist
sehr versöhnlich, versöhnlicher Gedanke. Ja. Ja, ich denke dann auch immer sofort an die gesellschaftliche Komponente, weil auch das elterliche Verhalten geschieht ja nicht einfach so, sondern ja im gesellschaftlichen Kontext. Also dieses, dass du als Frau zum Beispiel, Grüße gehen raus ans Patriarchat, schön und schlank sein sollst, um halt den Männern zu gefallen, wie auch immer, dann das in unserer westlichen Kultur oder in unserem Land halt schlank als attraktiv gilt, dann wird das medial unterstützt und so solche Sachen. Teilweise hatten wir ja schon andere Trends, gerade sagt man, geht es halt wieder in eine andere Richtung zurück. Und dadurch wird natürlich auch Verhalten und Denken und auch Sprechen einzelner Personen ja geprägt. Und das alles findet ja wechselseitig dann statt und sich da rauszulösen und vielleicht auch über dieses Wissen zu verfügen, das, was du jetzt zum Beispiel auch mit uns geteilt hast oder wie viel Leid halt dadurch auch entstehen kann, das ist ja nicht in allen Köpfen vorhanden. Also ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie mit solchen Kommentierungen, wie du das vielleicht auch erlebt hast. Ich selber hätte auch eine Reihe an Kommentierungen im Angebot. Viele wissen gar nicht, was sie halt bewirken. Vor kurzem gab es zum Beispiel bei der Techniker Krankenkasse auf Instagram gab es einen Kommentar. Nee, es gab einen Beitrag, da ging es um Kommentierung von Körper und Äußerem und dass wir es eher lassen sollten. Und dann hatte ich selber noch da einen Kommentar drunter geschrieben, ja, und auch positive Kommentierungen können halt ihre Folgen haben, weil ich Beispiele kenne, dass Menschen halt für ihre Gewichtsabnahme von 20, 30 Kilo gefeiert wurden. Ich meine nicht mich selber, sondern ich denke gerade an andere Personen. Und die dann erstmal sich selbst in Frage gestellt haben, wer war ich denn vorher? Also wenn ich jetzt gerade so gefeiert werde, dann muss es ja wirklich schlimm vorher gewesen sein. Und was passiert denn, wenn ich jetzt diese Disziplin, die ich vielleicht über die letzten Wochen aufrechterhalten habe, nicht mehr aufrechterhalten kann, bin ich dann weniger wert? Mhm. Und daher dachte ich, bringe ich den Kommentar. Und zuerst kam, also bei der TK, da kommentieren auch ganz viele von den Mitlesenden die einzelnen Kommentierungen wiederum. Und ich bekam ganz viele Herzchen, wo ich dachte, aha, hier bin ich also in einer Bubble, wo man mir zustimmt. Und dann plötzlich so im Verlaufe kamen auch Kommentierungen in der Richtung, wieso? Nee, da ist doch jeder für sich selber verantwortlich. Und es wurden so abschätzige Kommentare gebracht gegenüber der Person, die vielleicht sensibel darauf reagieren könnte, wenn man sie jetzt für ihr Äußeres lobt oder nicht. Und da dachte ich, ach, das ist schon interessant, was da in den Köpfen von Menschen halt vorherrscht. Ne?
Also ja. So ganz, ja, und es ist ja auch als Mutter so. Und man wird dafür gefeiert, wenn man schnell wieder abnimmt. Mhm. Das ist ja auch positiv, aber bringt einen dann vielleicht auch wieder in die Situation, sich mehr mit dem Essen zu beschäftigen. Und ich finde auch, wenn man es nochmal gesellschaftlich sieht, so gesamtgesellschaftlich ist das Essen ja etwas, was wir am einfachsten kontrollieren können, das eigene Essverhalten. Da kann uns keiner reinreden. Das ist etwas, das haben wir einfach, oder haben wir, können wir sehr schnell unter Kontrolle bekommen, im Gegensatz zu eben den ganzen Dingen, die so passieren. Denn jetzt zum Beispiel auch, nehmen wir nur mal Epstein, die ganze Geschichte. Das ist ja total gruselig. Und im Grunde regieren ja solche Menschen unsere Länder. Und da reden wir aber nicht so gern drüber. Wir beschäftigen uns dann halt lieber mit dem Essen, weil wir das große Ganze gar nicht überblicken können. Das schaffen wir nicht. Ja. Und ich glaube, dann sucht sich unser Gehirn und unser System schon was Einfaches. Und da bietet sich das Essen halt wunderbar an und der eigene Körper.
Ja, dabei ist das nur kurzfristig dann halt die Lösung für den Umgang mit der Emotionalität. Ja, danke. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, was sich so hinter deiner Arbeit oder auch hinter der Welt der Essstörung verbergen könnte. Ich würde noch eine Abbiegung nehmen und dann langsam zum Schluss kommen. Mhm. Und zwar stelle ich in diesem Podcast immer die Frage, die ich jetzt fast schon ein bisschen unpassend finde, aber dennoch möchte ich sie irgendwie stellen. Was meinst du? Na, vielleicht, warte, ich denke gerade laut. Ich glaube, sie ist gar nicht so unpassend, aber ich vermute, du wirst sie anders beantworten, als die anderen sie beantwortet haben, wegen deines Themas. Und zwar die Digitalisierung und Technologisierung unserer Welt, egal ob beruflich oder privat, findet seit Jahren statt und hat Auswirkungen auf uns, das wissen wir. Und vielleicht auch jetzt die Nutzung oder vermehrte Nutzung von allen Menschen der künstlichen Intelligenz. Wie siehst du, verändert sich entweder deine Arbeit beziehungsweise vielleicht auch das Leben von Menschen jetzt auch in deinem Themenkosmos? Was verändert da die Digitalisierung oder was hat sie vielleicht schon verändert? Mal gucken, ob du so drauf antwortest, wie ich vermuten würde, dass du drauf antwortest.
Die Digitalisierung.
Mhm.
Naja, man kann sich noch einfacher kontrollieren. Jetzt nicht, also so im Gesamten, das Essverhalten, wie viele Stunden, wie viele Schritte hatte ich, wie viel habe ich geschlafen, wie Muskelmasse habe ich. Es ist ja, der Körper lässt sich einfach viel schneller und einfacher kontrollieren. Das gesamte System, man kann sich viel besser auf sich selbst konzentrieren und mit sich selbst beschäftigen als vorher noch. Das ist so ein, ja, das hat ja immer zwei Seiten, ne? Also zum einen kommen ja dann die Infos viel, viel schneller und einfacher nach draußen, aber ich würde sagen, es ist für mich eher so nochmal ein Kontrollinstrument.
Mhm.
Wenn ich es jetzt auf meine Arbeit beziehe, ist es tatsächlich, verstärkt es das nochmal.
Ja. Und diese ganze Social-Media-Welt?
Also ja, finde ich sehr schwierig. Ich bin gerade auch wieder ein bisschen dabei, mich zu distanzieren, weil ich natürlich merke, dass oberflächliche Inhalte viel mehr Zuspruch erhalten.
Mhm.
Einfache, oberflächliche, finde ich traurig.
Mhm. Ja, das ist das eine, ne? Also jetzt so aus unserer beruflichen Perspektive gesehen. Und ich denke dann auch immer an die ganzen Sport-Accounts, Fitness-Accounts, wo man sich natürlich auch gegenseitig für die Erfolge feiern kann. Ich hatte eine Zeit lang auch mit meinem privaten Account, also bin ich diversen Leuten gefolgt, weil ich es cool fand, was die gemacht haben und habe dann festgestellt, das Vergleichen geht wieder los. Ich glaube, ich muss mal entfolgen und habe dann aufgrund der eigenen Psychohygiene schön überall auf Unfollow geklickt und merke, dass es viel angenehmer ist. Halt so. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch wieder die Komponente, dass Menschen davon stark beeinflusst werden, gerade wenn sie sehr jung sind, ne? Sprich, ab wann wird Social Media eigentlich für junge Menschen möglich? Ab wann darf es genutzt werden? Sollte es genutzt werden? Gerade so in dieser sehr unsicheren Zeit der Pubertät. Im Moment ist das alles möglich, aber ist das wirklich so gut für die Seelen?
Wird sich noch rausstellen, was wir dann für Herausforderungen haben nach so ein paar Jahrzehnten KI.
Ja, wahrscheinlich. Und für dich selber, also jetzt so auf deine konkrete Arbeit bezogen, siehst du da irgendwie Vorteile für dich, was so diese technologischen Fortschritte anbelangt?
Ja, also klar, wenn ich Workshops habe, dann lassen die sich wunderbar erstellen oder einfach diese Insta-Inhalte, das ist ja wunderbar.
Also.
Geht viel schneller, man kommt viel schneller an die Öffentlichkeit, aber für die Selbstständigkeit ist schon vorteilhaft, klar.
Ja. Zum Schluss noch zwei Punkte. Das eine, welche Fragen hätte ich dir noch stellen sollen? Gibt es noch etwas, was ungesagt ist?
Ich schicke dir eine Liste.
Achtung, sie steht schon auf Anschlag und schickt schon die E-Mail raus.
Ja, das kann ich dir jetzt im Moment gar nicht beantworten. Das kommt dann danach. Vermutlich.
Das ist okay, aber wenn das für den Moment erstmal in Ordnung ist, ist ja fein. Vielleicht noch die letzte, das ist so meine Liebste in diesem Podcast. Was würde sich deiner Meinung nach verändern, wenn alle systemisch agieren?
Ah, dann gäbe es kaum noch Vorurteile und Projektionen ins Außen. Die anderen sind verantwortlich und ja, man würde so ein bisschen nachsichtiger sein mit dem anderen, weil er hat ja doch seinen guten Grund und mehr Verständnis haben. Es wäre wahrscheinlich ein liebevolleres Miteinander, würde ich sagen.
Hm.
Ja.
Danke. Schöne Formulierung nehme ich. Vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch. Ich wundere mich immer, wie schnell so eine Stunde Zeit vorüber ist. Also es fällt mir jetzt auch gerade wieder auf. Und ja, ich danke dir herzlich für das Teilen einerseits so deiner Erfahrungswelten, deiner Denkweisen und auch der Ansätze, wie man sich dem Thema Essstörung widmen kann. Wir verlinken wie immer auf deine Kanäle, sodass man sich bei Fragen oder auch Unterstützungsbedarf an dich wenden kann. Das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du Mitglied bei uns im systemischen Netzwerk bist. Wir haben ja so viele bunte Profile und da hast du, glaube ich, dann auch noch eine besondere Farbe, jetzt mit dem Rot, aber auch allgemein, weil so viele Personen mit dem Profil Fokus Essstörung haben wir tatsächlich gar nicht. Ich glaube, da bist du die Einzige. Somit danke dafür. Und an unsere Zuhörenden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch eine eigene Geschichte teilen wollt oder was auch immer, könnt ihr herzlich gerne uns eine Nachricht schreiben an hallo@systemischesnetzwerk.de oder direkt auch an Stefanie euch noch natürlich wenden. Und ihr könnt ihr auch gerne auf Instagram folgen. Soweit ich das sehe, bist du da zumindest meist aktiv und teilst auch so manche Inhalte, gerne auch das. Und im Allgemeinen freuen wir uns immer, wenn unser Podcast rezensiert wird, wenn ihr uns folgt. Das hilft tatsächlich, die Reichweite zu steigern. Vielen Dank dafür. Liebe Stefanie, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke
schön, dass
dir,
du hier bist. Gerne.
Dass ich teilnehmen durfte. Ich wollte es ja schon immer mal machen.
Ja, und hast dich aktiv gemeldet, was ich richtig gut fand. Somit vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich sage Tschüss an dich und an unsere Zuhörenden und wünsche uns alle einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.